Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons und herzlich willkommen zur Folge 89 dieses Interview-Podcasts, des Advantage-Podcasts. Wir sind ja mittlerweile im dritten Jahr und es ist zu einer Art Tradition geworden, dass ich immer versuche, die deutschen Meister so schnell wie möglich ins Interview zu bekommen. Und es ist mir gelungen, in der Woche nach einem, das kann man glaube ich so sagen, Überraschungserfolg, habe ich die Nummer 1098 der Weltrangliste zu Gast, 26 Jahre alt, spielt dieses Jahr vornehmlich auf Future-Ebene, war früher an der Tennis-Base, ist danach den zweiten Bildungsweg, wie so viele Spieler, ans College gegangen, am Azusa Pacific University in Kalifornien, hat da seinen Bachelor gemacht, später noch Master und dieses Jahr seine Masterarbeit fertig geschrieben und dann Fokus aufs Tennis gelegt und das ist sehr gut gelungen, denn er ist jetzt deutscher Meister geworden. Hallo, Jakob Schneider.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ich hoffe, die Intro war gut und richtig soweit. Über diese Dinge wollen wir nämlich heute alle sprechen, dass ich da erstmal nichts falsch gemacht habe.
Hat alles gepasst soweit, glaube ich, ja.
Sehr gut. Geht auch runter wie Öl wahrscheinlich, oder?
Ja, hört sich okay an, ja. Ja, passt.
Sehr gut, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch zum deutschen Meistertitel. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall sagen, das ist der größte Erfolg deiner Karriere. Da liege ich richtig, oder?
Vielen Dank. Ja, würde ich auf jeden Fall schon so sagen. Also einen größeren Titel habe ich auf jeden Fall nicht. Das stimmt.
Wir für euch als Info, liebe HörerInnen, wir nehmen Donnerstagabend auf. Das heißt, es sind jetzt ein paar Tage vergangen. Diese klassische Journalistenfrage mal am Anfang. Hast du schon realisiert und so ein bisschen verarbeitet im Zeitalter der digitalisierten Welt? Kommen wir dann doch wahrscheinlich Dutzende, vielleicht sogar dreistellige WhatsApp-Nachrichten, Instagram-Messages, auch von Leuten, die man schon lange nicht mehr gehört hat, an. Hattest du schon ein bisschen so Zeit, alles zu verarbeiten, zu beantworten, mit deiner Familie zu sprechen? Gib mal so ein bisschen Einblick in dein Gefühlsleben.
Ja, war für meine Verhältnisse war es tatsächlich sehr viel, was da los war. Also ich habe richtig viel Feedback bekommen und es hat mich auch wirklich sehr gefreut. Und wie du sagst, haben mir wirklich extrem viele Leute geschrieben und ja, wahnsinnig viele WhatsApp-Nachrichten reingekommen und Nachrichten von Leuten, von denen ich lange nichts mehr gehört habe. Und auch auf Instagram viel los gewesen und zwar schon ja, ziemlich außergewöhnlich für mich, weil ich normalerweise jetzt nicht viele Nachrichten bekomme nach irgendwelchen Matches. Aber ja, also so unglaublich war es jetzt auch nicht, dass ich da so wahnsinnig viel verarbeiten musste, aber es war auf jeden Fall cool und ja, eine interessante Erfahrung, so viel Feedback zu bekommen.
Du bist die Nummer 47 in Deutschland und warst bei den deutschen Meisterschaften immerhin unter den ersten 10 gesetzt. Mal Hand aufs Herz, was hast du dir denn am Anfang der Woche vorgenommen? Also was war denn dein man hat ja, ich bin auch ehemaliger Sportler, man hat ja immer so das Ziel in seinem Kopf und dann das, was man öffentlich formuliert. Was war denn so in deinem Kopf vor der Woche, vor dem ersten Aufschlag?
Ja, ich habe natürlich das Draw angeschaut und dachte mir schon von Anfang an, dass es in der Spitze eben nicht so stark besetzt ist, wie normalerweise bei deutschen Meisterschaften. Also gar nicht despektierlich gemeint gegenüber den anderen Spielern, die da waren, aber die absoluten Spitzenspieler haben natürlich so ein bisschen gefehlt. Und ich habe mir schon auf jeden Fall was ausgerechnet, als ich hin bin. Also ich habe vor dem Turnier auch zu meinem Trainer gesagt, dass ich mir das auf jeden Fall schon zutrauen würde, weit zu kommen und dass da einiges möglich ist.
Vielleicht kannst du mal so ein bisschen einen Einblick geben, wenn man sich die Draws der letzten Jahre angeht. Was sind denn so die Pro und die Contra, dass man am Ende des Jahres diese deutschen Meisterschaften spielt? Natürlich für Spieler aus der zweiten, dritten, vierten Reihe sind deutsche Meisterschaften natürlich was Großes. Diesen nationalen Titel sich auch mal in seine Vita so festzulegen, ist sicherlich eine der Ziele. Profispieler überlegen sich das natürlich am Ende einer langen Saison genau. Was waren so deine Entscheidungskriterien und was denkst du, ist so eins, zwei Gründe, was sind eins, zwei Gründe, warum es vielleicht nicht so gut wie die letzten Jahre besetzt war?
Ja, wie du sagst, für die Leute, die das ganze Jahr über auf Tour waren, ist das natürlich eine super lange Saison und Die starten normalerweise natürlich im Dezember wahrscheinlich ihre Vorbereitung, und da passt es dann vielleicht nicht so gut rein. Und für die hat eine deutsche Meisterschaft, also ein nationales Turnier, nicht so die Bedeutung wie jetzt zum Beispiel ein internationales Turnier. Und von daher, ja, spielen das dann wahrscheinlich einige aus den Gründen eben nicht. Für mich war es so, dass es super reingepasst hat. Also das bin sowieso jemand, der versucht, so viel wie möglich zu spielen. Und nationale Turniere sind auch nach wie vor noch wichtig für mich, auch mit Hinblick auf Preisgeld. Von daher hat es sehr gut reingepasst und da gab es keinen Grund, das nicht zu spielen.
Ich habe es jetzt gar nicht rausgesucht. Magst du erzählen, was hat es für den Titel gegeben?
3600 hat es
Brutto,
gegeben.
ne? Brutto ist das alles, so wie auf der Tour auch, ne?
Ja, genau.
Ja, das ist, sage ich nämlich immer ganz gerne dazu, weil
Ja.
viele der Tennisfans sind ja immer so bei den Preisgeldern, ne? Also das ist ja ein relativ kleines Preisgeld, aber dann auf der Tour immer so erstaunt, wie viel es da gibt. Und Jan-Lennart Struff hat das auch mal für mich noch damals fürs Tennismagazin in der Geschichte aufgebröselt, wenn man bei den US Open dritte Runde 100 so und so viel tausend brutto verdient, wie viel dann übrig bleibt, wenn man
Ja.
Steuern in den USA zahlt, wenn man Steuern zu Hause zahlt,
Ja, klar.
wenn man den Coach zahlt etc. Deswegen sage ich das immer gerne dazu, ob brutto oder netto. Aber trotzdem, Glückwunsch zum Titel und natürlich Glückwunsch zum Geld. Ich habe hier zum Preisgeld. Ich habe hier das Draw nochmal aufgemacht. Du hast ja tatsächlich nur einen Satz abgegeben in der Vorschlussrunde im Halbfinale und das war relativ knapp auch gegen Wenelt. Zwei Tiebreaks.
Handel.
Handel, Entschuldigung, hier oben,
Genau,
genau. Gegen Handel natürlich. Max Rebeck hat das andere Halbfinale bestritten. Da habe ich mich kurz vertan. 6-7 und 7-6 die ersten beiden Sätze, bevor du den entscheidenden Satz 6-3 gewonnen hast. Wie knapp war es denn für die, die es nicht gesehen haben? Wie knapp warst du denn vor dem Aus?
Ja, sehr knapp war es. Im zweiten Satz habe ich gegen das Match aufgeschlagen, also ich war 5-4 hinten. Ich hatte jetzt keinen Matchball gegen mich und bei 6-5 war ich, habe ich auch gegen das Match studiert im zweiten. Die Spiele waren zwar, glaube, relativ glatt, also ich hatte kein Matchball gegen mich, aber es war auf jeden Fall ein richtig umkämpftes Match und sehr knapp, ja.
Obwohl wir heute das erste Mal privat sprechen oder beziehungsweise öffentlich sprechen, aber das erste Mal Kontakt haben, habe ich mir in der Vergangenheit ein bisschen was angeguckt und jetzt in der Vorbereitung natürlich nochmal intensiv was angeguckt. Du bist auch ein Patreon dieses Podcasts. Vielen Dank, so ähnlich
Jawohl,
wie Daniel
so sieht's.
Masur auch Patreon ist, der auch deutscher Meister geworden ist, ich glaube vor 2 Jahren.
Glaube, vor 2 Jahren war es.
Ja, genau, vor
Ja.
2 Jahren. Er wird wahrscheinlich zuhören jetzt bestimmt. Deswegen Grüße an der Stelle.
Liebe
Vielen Dank
Grüße,
für die
Wally.
Unterstützung und ich sage es natürlich auch, weil man diesen Podcast unterstützen kann bei www.patreon.com/advantagepodcast. Ab 5 € im Monat bekommt man alle Folgen zuerst und in ganzer Länge. Und ab 7 € darf man noch eigene Fragen einreichen. Und weil es jetzt gerade an der Stelle passt, streue ich mal eine Frage ein von der lieben Patreon Petra, die völlig zu Recht fragt, wie sehr bist du denn Surf-and-Volley-Spieler und seit wann spielst du Surf-and-Volley?
Ich mache das ungefähr seit 3 Jahren jetzt, also in dem Volumen. Also und wie sehr, also ich würde sagen, beim ersten Aufschlag, denke ich mal, spiele ich zu, ich würde sagen, 80% Surfen Volley und beim zweiten versuche ich auch so oft wie möglich zu machen. Geht natürlich nicht so oft, weil viel mehr Risiko dabei ist. Wahrscheinlich so zu 40% gehe ich beim zweiten Aufschlag auch nach vorn. Und ja, kommt natürlich auch immer auf den Gegner an, wo der retourniert, wie der retourniert, und auch auf mich, wie mein Aufschlag an dem gegebenen Tag läuft. Aber ich versuche so viel wie möglich zu machen und ja, das ist ein ganz wichtiger Part von meinem Spiel. Genau.
Max Rebeck, der vor ein paar Wochen ja auch hier zu Gast war im Podcast nach seinem ersten großen Challenger-Erfolg auf Hallenboden, auf schnellem Hallenboden, das ist ja kein Geheimnis, dass er sich da sehr, sehr auf Teppich, dass er sich da sehr leicht tut und das vielleicht sein bester Belag auch ist. Hattest du das Gefühl, dass deine Spielanlage besonders gut auf ihn passt oder warst du überrascht, wie es passt? Erzähl mal ein bisschen aus dem Finale.
Also ich habe mir auch in Ismaning, wo der Max gespielt hat, die Matches ein bisschen angeschaut, ein paar. Das ist ja mein Heimatverein.
Habe ich mir gedacht, ja.
Und dort hat er sehr weit hinten retourniert. Und ich dachte mir damals schon, Stefan Wolli wäre eigentlich ganz geil gegen ihn, weil er eben von weiter hinten returniert. Das hat er dann im Finale gegen mich überhaupt nicht gemacht. Also er hat komplett umgestellt eigentlich und an der Linie returniert. Was aber für mich auch so ein Zeichen war, oder also es hat mir gezeigt, dass er schon sich ein bisschen auf mein Spiel einstellt quasi und das eigentlich auch nicht sein Lieblingsreturn ist, nah an der Linie. Und deswegen glaube ich, dass mein Spiel ziemlich gut ist, um gegen ihn zu spielen. Also er hat nach dem Match hat er auch gesagt, ja, dass es ziemlich unangenehm fand. Und ja, Max ist von der Grundlinie jetzt zum Beispiel ja einfach ein viel soliderer und besserer Spieler als ich wahrscheinlich. Und ich kann ihm wehtun, wenn ich ans Netz vorgehe und das Spiel zerstöre. Und das habe ich, glaube ich, im Finale echt ganz gut durchgezogen auch.
Aber das ist ja genauso ein Punkt dieses Surf-and-Volley-Spiels, ne? Dieses einfach etwas Unangenehmes tun. Also obwohl Max, und das wissen wir ja, hat ein gutes Team, einen guten Trainer, der ihn darauf eingestellt hat, musste er dann trotzdem etwas anderes tun, als er es eigentlich mag, ne? Also statt weit hinten zu stehen,
Genau.
relativ weit
Genau. Und
vorne im
er,
Return zu spielen.
ja.
Und das alleine bringt einem schon so ein bisschen aus der Wohlfühlzone.
Voll. Und er ist es eben auch nicht gewohnt, wie die meisten, ja. Ich mache relativ wenige und ich glaube, dass das schon immer für jeden eine ziemliche Umstellung ist, wenn ich das mache und wenn ich es gut mache. Wenn ich es schlecht mache, ist was anderes. Dann kann es auch schnell nach hinten losgehen.
Ja, natürlich. Also ich meine, früher, ne, also wir sind ja beide ungefähr in derselben Altersstruktur. Vor unserer Zeit oder als wir klein waren, war das ja gang und gäbe. Ich nenne jetzt mal hier ist Stefan Edberg, Cash oder Patrick Rafter, die das gemacht haben. Becker und Sampras konnten das natürlich auch in Perfektion, davor John McEnroe oder so. Aber die letzten ein, zwei Jahre habe ich auch immer Anfragen bekommen von Medien, schreibt auch mal wieder was über Surfen Volley. Es gibt ja so eine kleine Renaissance. Ich nenne jetzt einfach mal, wen soll ich mal nennen, aus dem Stegreif, Maxime Cressy, mal vielleicht,
Cressy,
ja, als Dings, der ja auch seinen Weg gemacht hat von den kleinen Turnieren bis in die erweiterte Weltspitze. Und das verfolgst du ja sicherlich auch als Spezialist, sage ich mal so. Hat dir das, gibt dir das Kraft, gibt dir das Energie für dein Spiel oder warst du sogar überrascht nach dem Motto, oh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man wirklich mit dieser Spielanlage so weit nach oben kommen kann, in einem Zeitalter, wo die Belege ja doch größtenteils relativ gleich und langsam sind.
Ja, das mit Cressy ist ein gutes Beispiel, wie es geht. Der kommt ja auch komplett nur übers Spiel zerstören. Aber bei dem ist es schon so, dass der Vergleich ein bisschen hinkt, weil der einfach extrem hart und gut aufschlägt, was ich ja nicht mache. Also einfach von der Geschwindigkeit, da fehlen ja wirklich 20, 30 km/h wahrscheinlich. Aber ja, als ich das damals umgestellt habe, beziehungsweise als wir, mein Trainer und ich, das damals umgestellt haben, das kam nicht von mir, kam von meinem Coach, da hatte ich schon, ja, hatte ich schon ziemliche Zweifel am Anfang auch, ja, und dachte mir, ob das jetzt das ist, was mich wirklich besser macht, weiß ich nicht, aber es ging auch schnell weg. Also ich hatte dann nach ein, zwei Wochen, wo wir das angefangen haben, das so richtig intensiv zu trainieren und vermehrt einzustreuen, hatte ich das Gefühl, dass ich, ja, meinen Gegnern viel mehr wehtun kann, als vorher der Fall war, ja.
War der Trainer, der es umgestellt hat, war das Mark Maigel?
Genau, ja.
Du hattest mir, kann ich euch auch mal erzählen, du hattest mir eine kleine Nachricht geschrieben, auch noch ein bisschen mit Infos über dich, weil dann doch alleine in der Online-Recherche manchmal nur gefährliches Halbwissen zu finden ist und ich mich ja auch
Ja, da wird's schwierig bei mir, da
auf
wird's
Infos, ja, wer weiß,
schwierig.
es geht jetzt ja, also jetzt, wenn man jetzt die letzte Woche googelt, kommen ja dann schon jetzt mehr Ergebnisse und das hast du ja auch jetzt sozusagen mal angeschoben und da kann ja dann relativ schnell mehr kommen. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass du diese Nachricht gemacht hast und da hast du geschrieben, dass du seit, ich gucke gerade noch mal nach, seit 3 Jahren mit Marc Maigel trainierst. Habt ihr auch direkt am Anfang das umgestellt? Vielleicht kannst du, es gibt ja viele Spieler auch im Amateurbereich, die vielleicht überlegen, verschiedene Spielsysteme ausprobieren oder zu passen. Wann habt ihr denn umgestellt? Und wenn er den Impuls gegeben hat, was hast du denn am Anfang gedacht? So nach dem Motto, hör bloß auf, um Gottes Willen, oder?
Ja, es war so, dass damals ein guter Freund von mir bei ihm trainiert hat und mir schon immer meinte, hey, komm doch dazu. Und ich war eben immer im Sommer ohne Trainer, wenn ich im College zu Hause war und habe eigentlich nur so sporadisch immer mit Trainingspartnern gespielt. Und dann bin ich eben damals dazu in die Trainingsgruppe zu Marc. Und ich kannte Marc auch schon von vorher und er hat damals schon immer zu mir so gesagt nach dem Motto, was ich eigentlich was ich eigentlich für einen Scheiß mache. Ich spiele nur von hinten und laufe da rum und ich habe eben von hinten eigentlich jetzt nicht wirkliche Waffen, mit denen ich meinen Gegner irgendeinen Schaden zufügen kann. Und deswegen hatte ich da Bock, mal da vorbeizuschauen quasi in der Trainingsgruppe und habe das gemacht. Und ja, dann ging es eigentlich direkt ab dem ersten Training los. Wir haben natürlich auch an ein paar Grundliniensachen was umgestellt. Aber das Hauptaugenmerk war direkt, dass ich nur noch Surf und Volley spiele. Und das war dann wirklich auch so extrem, dass ich im Training die ersten oder den ganzen Sommer, als ich da war bei ihm, das waren dann 2 Monate, glaube ich, in dem Sommer, jeden einzelnen Aufschlag, also ersten und zweiten Aufschlag, nur Surf und Volley gespielt habe und das dann auch im Turnier so gemacht habe, also jeden einzelnen Punkt, erster, zweiter Aufschlag, nur Surf und Volley, damit das reinkommt ins System quasi.
Wie lange hat es gedauert?
Bis es dann besser wurde.
Bis du das Gefühl hattest, du hast die Stabilität und vor allem das Gehirn erinnert sich an, ohne dass du, es ist ja immer so, wenn man was Neues implementiert, denkt man ja mit allem daran, spielt dann dementsprechend schlechter, weil es nicht natürlich kommt, sondern weil man gerade an Technik, Taktik, Laufen und so denkt. Ab wann war es sozusagen ein flüssiger Übergang, sodass du dich auf Platzierungen und auf Gegner, was macht der Gegner gerade, konzentrieren konntest?
Ja, hat schon gedauert. Ich weiß noch, also mir hat das richtig Spaß gemacht auch, weil ich hatte damals auch schon eben guten Volley und ich wusste eigentlich, ist das, da liegen meine Stärken so im Spiel am Netz und mir hat es direkt Bock gemacht, das umzusetzen, so im Training. Aber ich weiß noch, dass ich dann nach so 2 Wochen das erste Trainingsmatch gegen Basti Prechtl, der eben auch in der Gruppe war, so gespielt habe und ihm so vorher gesagt habe, jetzt musst du aufpassen, ich spiele nur Surfen Volley. Und ich einfach 6-0, 6-0 verloren habe, das Trainingsmatch, das weiß ich noch. Und dann bin ich zum ersten Turnier, es war irgendein Preisgeldturnier auch, und dort hat es überraschend gut funktioniert direkt. Also ich bin ins Finale gekommen und habe dann da relativ knapp verloren, aber hatte eigentlich das Gefühl, boah, das war ganz geil, hat viel mehr Spaß gemacht als vorher auch. Und dann gab es immer wieder ein paar Rückschläge auch. Das nächste Turnier, weiß ich noch, habe ich dann gegen jemanden, der weit hinter mir war, in der Rangliste ganz glatt verloren auch. Aber ich habe es einfach weitergemacht und hatte dann auch so viel mehr Spaß am Tennis einfach und das Gefühl, dass es im Endeffekt mich weiterbringen wird, dass ich da weitergemacht habe mit dem, ja. Und ich hatte
Letzte.
auch das Vertrauen in Marc eben, dass er weiß, wovon er spricht, ja.
Ja, ich glaube, das Vertrauen bei so einer Umstellung, dass man ein gutes Spieler-Trainer-Verhältnis hat, ist, glaube ich, unabdingbar. Und die Frage ist ja auch bei diesem Spielsystem Surfen Volley, inwiefern man überhaupt, egal wie gut man es, diese Konstanz reinbekommt. Also es kann ja, es ist ja dann doch immer davon abhängig, auch ein bisschen vom Gegner, wie gut spielt er gegen Surfen Volley, wie anfällig ist auf Surfen Volley, ne? Es gibt Top 30 Spieler, die sind gegen Surfen Volley mega empfindlich und es gibt wahrscheinlich jemanden, der steht 218 oder 715, der liebt es zu passieren und dem macht das gar nichts, wenn man ihm keinen Rhythmus gibt. Ich glaube, das ist auch so eine Komponente, mit der man leben muss, auch vom Kopf her, oder?
Ja, da hast du voll recht, klar. Und es ist ja auch so, dass man, wie ich schon gesagt habe, man muss sich ja immer dann auf den Gegner voll einstellen. Also es gab so viele Matches dieses Jahr auch, wo es nicht funktioniert hat. Da muss ja nur meine erste Aufschlagquote schlechter sein und so, dann funktioniert es einfach nicht und dann muss ich es auch umstellen. Also dann spiele ich auch weniger Surfen Volley im Match, wenn ich merke, es funktioniert gar nicht. Und versuche dann mit dem ersten Ball nach dem Aufschlag nach vorne zu kommen. Und wenn das klappt auch oft nicht und dann bin ich auch oft noch am Grinden, aber ich hoffe, dass das immer weniger wird.
Das glaube ich, das glaube ich. Wir wollen gleich ein bisschen über dein Tennisleben sprechen. Lass uns noch die deutschen Meisterschaften zu Ende bringen. Ich habe es eben angekratzt. Max Rehberg im Finale, in seiner Altersstruktur, das größte deutsche Talent, auf dem viele Hoffnungen liegen. Da haben wir auch vor Wochen drüber geschrieben, dass er sich da versucht, nicht so einen Druck zu machen. Für ihn war die Niederlage wahrscheinlich auch ja ein kleiner Rückschlag auf jeden Fall mal, weil er den Titel wahrscheinlich einmal in seiner Vita haben wollte und natürlich auch vom Ranking her der Favorit war. Wie hast du ihn gesehen, auch im Nachgang oder im Verlauf dieses Tages als Gegner vielleicht mal die Wahrnehmung? Das interessiert ja, glaube ich, auch viele, weil ich, glaube ich, auch davon überzeugt bin, dass trotz der Niederlage Max die nächsten Jahre trotzdem den Weg ins Profitennis findet, dauerhaft.
Davon bin ich auch überzeugt, muss ich sagen. Also, ich finde bei ihm super geil, dass er auch, er hat irgendwie ein ein besonderes Spiel auch. Also er hat den Ball anders so im Schläger als die meisten anderen in seinem Alter und auch als die meisten anderen Spieler, die jetzt bei der Deutschen zum Beispiel mitgespielt haben. Das heißt, der Ball geht irgendwie besser raus und es sieht sehr leicht aus, sehr effortless aus. Und ich dachte mir auch teilweise im Match, boah, was war das jetzt gerade für eine Vorhand von ihm? Und ich finde ihn ein sehr interessanten Spieler. Ich fand ihn Ismaning hat er auch unglaublich gut gespielt. Ich glaube, wenn er körperlich noch zulegt, was er wird, und sein Aufschlag eben noch besser wird, dann geht es weiter nach oben auf jeden Fall. Also super Spieler.
Biberach richtet ja seit Jahren die deutschen Meisterschaften aus, ein fester Bestandteil. Man verknüpft die beiden Sachen, deutsche Meisterschaften der Herren und Damen, Biberach. Ich war persönlich selbst noch nie vor Ort. Vielleicht kannst du für die HörerInnen, denen es ähnlich geht, ein bisschen was über das Flair dieses Hallenturniers, dieser deutschen Meisterschaften erzählen. Mit was muss man rechnen, wenn man da vor Ort sein will? Als Spieler, aber auch als Zuschauer.
Ja, ich meine, ich glaube, dass das Spiel dort ziemlich zügig ist. Also die Halle ist relativ schnell. Grundsätzlich ist eine coole Atmosphäre, finde ich, weil einfach man kennt alle Spieler, die Spieler kennen sich untereinander. Wobei es dieses Jahr schon auch krass war, wie viele junge Leute da waren, die ich auch nicht kannte. Aber das ist halt jetzt auch mittlerweile so, ja.
Du wirst alt.
Und ja, es ist so. Ich werde alt, es ist einfach so. Und als Zuschauer, ja, ich glaube, angenehm zum Zuschauen waren auch schon einige Leute da am Halbfinale und Finaltag auf jeden Fall. Und hat mega Bock gemacht, dort zu spielen und Organisation ist top gewesen. Ja, hat Spaß gemacht.
Ist die Organisation oder die Spielerbetreuung, ist das vergleichbar mit einem Future oder mit einem Challenger-Turnier? Ist das total individuell? Kannst du da vielleicht so ein, zwei Beispiele geben? Oft wird ja bei Future-Turnieren zum Beispiel die Gegebenheiten kritisiert, wie viele Bälle man kriegt, die Qualität der Plätze, die Professionalität der Organisation, dass man sozusagen das Mindset behalten muss, dass man professionell ist und nicht beim dritten Platzfehler ausrastet, wenn man sagt, was sind das hier für Gegebenheiten? Ich kann hier überhaupt nicht spielen oder so.
Ja, ich weiß, was du meinst. Die Gegebenheiten sind da auf jeden Fall besser als bei den meisten Futures, würde ich sagen. Also, ja, wie ich schon gesagt habe, die Organisation ist top. Dazu kommt auch noch, dass eben Hotel und ein Teil von den Spesen auch noch übernommen wurde von der Organisation, was uns Spielern auch gut tut, und was bei den Futures eben auch nicht so ist. Und ja, auch mit Trainingsplätzen war super angenehm und es war alles sehr gut und besser organisiert als auf den meisten Futures auf jeden Fall.
Um die DM mal zu Ende zu bringen, als Thema nochmal eine Frage von Petra, die mir hier ein paar Fragen geschickt hat, ein bisschen provozierend vielleicht. Sie hat geschrieben, sie war wohl ein paar mehr Tage da. Spielst du immer so gut? Und wenn ja, müsstest du nicht eigentlich schon ein paar Rankingplätze weiter vorne stehen?
Sehr gut, sehr gut. Ja, ich spiele nicht immer so gut. Nee, es war schon eine sehr gute Woche für mich. Ich weiß aber, dass ich das Level spielen kann. Es war nur jetzt so auf den Futures, die ich gespielt habe, finde ich, habe ich es einfach nicht auf den Platz gebracht, so wie jetzt diese Woche und also auch wirklich weit weg von dem Level. Wenn ich es auf den Platz gebracht habe, fand ich, dass ich auf jeden Fall gut mitspielen konnte mit jedem, der dort war, auch auf diesen Futures. Und deswegen hoffe ich auch, dass meine Ranglistenposition auch steigen wird nächstes Jahr, ja. Aber ich hätte schon recht, wäre schön, wenn die höher wäre.
Und daran anknüpfend, das ist, glaube ich, auch eine sehr interessante Frage, wo ich mir selbst nicht sicher bin. Kannst du oder lebst du allgemein momentan vom Tennis?
Ich kann davon nicht leben, nee. Also diese Preisgeldturniere so wie jetzt, das ist das, was an Preisgeld reinkommt, so aus den Futures. Das hast du ja sicher auch schon oft besprochen hier mit anderen bei dem Podcast, dass die Preisgelder da extrem schlecht sind. Und wenn
Ja.
man jetzt ein Wochenende in, ich sag mal, in Niederbayern, in Aidenbach, ein Preisgeldturnier spielt, dann kommt man da deutlich besser weg, als wenn man richtig investiert und wohin fliegt und ein Future dort spielt und ins Viertelfinale kommt, was vielleicht eine bessere Leistung wäre, aber dann hat man all die anderen Ausgaben, die dazukommen und davon, ja, also vom Plus ist man da weit weg, das muss ich leider sagen.
Du hast ja vollkommen recht, die StammhörerInnen wissen da Bescheid. Für die Leute, die nicht so regelmäßig reinhören, können wir ja mal ein paar Begriffe nennen bei so einem Future-Turnier, ne? Angenommen, man spielt eine gute Woche, Halbfinale selbst bei einem Challenger, aber bleiben wir beim Future-Turnier, man kommt ins Halbfinale, sagen wir mal so, man lebt in Europa, spielt Übersee, Flugkosten, Hotelkosten, wenn man professionell ist, hat man noch einen Trainer dabei, den man bezahlen muss, das Preisgeld ist brutto und, dann kommt man, wenn man in die Vorschussrunde oder ins Finale kommt, vielleicht die Kosten raus, vielleicht. Manchmal macht man sogar Minus, ne?
Ja, so ist es. Ich hatte, ja, wir waren jetzt ein paar Wochen in Amerika, und haben dort Turniere gespielt. Und da hat genau dieses Thema mir echt Schwierigkeiten im Kopf bereitet, weil, ja, ich eben, es war mein erster wirklicher Trip, wo ich sehr viel Aufwand dafür betrieben habe, für Flüge, für Hotel und alles eben organisieren und dann von einem Ort zum nächsten, das heißt zwar nicht am selben Ort und das hat mir dann schon wirklich am Platz auch, war das einfach in meinem Kopf, ja. Also ich dachte mir so, boah, shit, jetzt lieber mal nicht erste Runde verlieren, weil sonst hast du den ganzen Aufwand quasi für nichts betrieben und das ist natürlich schon nicht so einfach, aber
Das nimmt doch safe, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das nimmt doch safe mindestens 10% von der Energie und von der Lockerheit weg, oder?
auf jeden Fall, aber das ist was, was mein Fehler ist. Also damit muss ich einfach lernen, besser umzugehen. Und das habe ich jetzt die Wochen in Amerika eben zum Beispiel überhaupt nicht geschafft, im Einzel zumindest, im Doppel war es besser. Aber das muss ich einfach, damit muss ich besser umgehen. Also es ist einfach so, weil im Endeffekt ist es ja auch ein absolutes Privileg, wie geil ist es, rumzufahren und Tennis zu spielen. Ja. Also das kann man auch einfach so sehen, dass ich die Möglichkeit habe, ist Hammer und vielleicht einfach weniger über die negativen Sachen nachdenken und mehr das versuchen zu sehen. Also das ist eine Sache, die ich mir vornehme für die nächsten Turniere.
Voll. Aber da sieht man schon, wie viel das ausmacht, alleine wenn man sich das selbst kommunikativ mal vor Augen hält, ne? Also jetzt, wir machen jetzt einen Podcast, du weißt natürlich, was die Pro und Cons sind, aber wenn es dann bei 4-4 Breakball gegen sich ist, trotzdem diesen positiven Approach im Kopf zu haben, zum Beispiel mit den drei Sätzen, die du gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, dann wirklich das, was es ausmacht, ne? Ja.
Ja, also
Ja.
das, da muss Mindset irgendwie hin. Auch wenn es natürlich vielleicht leichter gesagt als getan, aber vielleicht, also ich habe da viel drüber nachgedacht und ich hoffe, ich kann das umsetzen.
Ja, Jakob, da hast du schon viel angesprochen, was natürlich viele Spieler aus der zweiten, dritten, vierten Reihe des Profi-Tennis betrifft und die StammhörerInnen, wie ich es schon gesagt habe, und du weißt das natürlich auch als Patreon, wissen darüber auch mittlerweile Bescheid, wobei ich glaube auch, dass es relativ wichtig ist, über diese Themen regelmäßig zu sprechen, dass es halt im Profi-Tennis nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern halt am anderen Ende der Nahrungskette durchaus auch hart sein kann. Du bist erst mit vollem Fokus, so wie ich das verstanden habe, jetzt auch dabei auf der Future-Ebene seit Mitte dieses Jahres, seit du deine Masterarbeit fertig geschrieben hast. Ist das so richtig formuliert?
Ja, das stimmt, genau so ist es. Seit Mitte August, Ende August.
Fangen wir doch mal hinten an. Was war denn deine Masterarbeit, der Titel deiner Masterarbeit? Was hast du denn gemacht?
Das war eine rhetorische Analyse von Donald Trumps Rede am 6.
Wow.
januar 2021, ja.
Okay, krass. Wenn ich
Das war
danach
da, wo
frage.
danach
Ja.
der Sturm aufs Kapitol war,
Ja,
genau.
habe ich mir jetzt zeitlich gedacht. Ist ja ein sehr spezielles Thema, das interessiert mich dann doch mal. Wie kam es zu der Auswahl? Hattest du das vorgegeben bekommen? Hast du da deinen eigenen Fokus gelegt? Erzähl doch mal ein bisschen, das interessiert die Leute bestimmt auch.
Ja, ich konnte das frei auswählen tatsächlich. Es war dann so, dass ich erst ein anderes Thema hatte. Und zwar wollte ich über Sport und die mentalen Aspekte dazu, also Leistungssport und die mentalen Aspekte dazu was schreiben.
Auch nice.
Aber es war dann echt so, dass ich das irgendwie extrem schwer fand, mit Research da viele Sachen zu finden. Also es gibt einige Sachen, es gibt, das ist ja ein Riesenthema hier, was ein Beispiel, Naomi Osaka, klassisches Tennisbeispiel, Simone Biles und so weiter, aber es gibt wenig wissenschaftliches Research dazu. Und deswegen habe ich das Thema dann beiseite gelegt und habe überlegt, und dann war irgendwie das Donald Trump-Thema so gerade irgendwie, und dann dachte ich mir, schaue ich da mal ein bisschen rein, und dann war das viel einfacher, einfach ehrlich gesagt, dazu Sachen zu finden. Deswegen habe ich das genommen und weil es mich auch schon interessiert hat, auf jeden Fall.
Ja, also du hast Kommunikation im Master studiert, in dem
Genau.
zusätzlichen Corona-Jahr, hast davor einen Bachelor gemacht in Business Administration, 4 Jahre, wie ich es eingangs erwähnt habe, in Kalifornien am Azusa Pacific, an der Azusa Pacific Universität. Das heißt, du hast jetzt bist ja so ein bisschen in die Richtung, dann Kommunikation ist dann so ein bisschen der Mix zwischen PR und Journalismus, beides so ein bisschen im Master gehabt.
Jein, das hätte ich mir fast mehr gewünscht, ja. Aber es ging tatsächlich sehr viel um Sprache an sich auch. Also deswegen auch die rhetorische Analyse, die ich da gemacht habe.
Verstehe.
Was aber auch interessant war und was mir auch liegt, also ich schreibe ganz okay, jetzt auf Studentenniveau, ja.
Es ist aber
Deswegen war
auch
schon
der,
okay.
aber du lachst, denkst, dieses analytische Schreiben, auch im, ich hatte Deutsch-LK früher, dieses analytische Schreiben und das Schreiben, was man im Studium macht, ist halt so unterschiedlich zum journalistischen Schreiben. Ich war zum
Ja,
Beispiel
finde ich auch.
ich war eher im hinteren Mittelfeld, wenn nicht sogar mit der schlechteste im Deutsch-LK. Okay,
Echt interessant, okay.
damals hatte ich aber auch noch Flausen im Kopf und war nicht so der
Man
Erwachsene
kennt's, ne?
mit 17, 18, 19. Man kennt es
Man
vielleicht.
kennt's.
Aber soweit, dass meine Deutsch-LK-Lehrerin gesagt hat, ich werde niemals journalistisch arbeiten können. Und jetzt, 12, 13 Jahre
Ja, ich sollte dich
später.
mal anschauen jetzt.
Ja, aber deswegen sage ich es. Nein, nein, um Gottes Willen. Ich will keinen Streit mit Frau Hagen. Ich grüße sie. Die hat auch damals viele Punkte recht gehabt, weil ich halt einfach nicht den Fokus hatte, den man vielleicht haben sollte. Aber ich wollte nur damit herausarbeiten, dass das durchaus ein anderes Schreiben ist und man sich da so reinfuchsen muss, ne? Total interessant. Mit welcher Intention hast du denn Business Administration und jetzt Kommunikation gewählt? Wolltest du einfach nur was machen, was dir möglichst viel Zeit gibt, um gut Profi-Tennis zu trainieren? Oder war die Intention schon mehr Richtung, was du später beruflich machen willst? Das ist ja ein Spagat zwischen, ah, ich will eigentlich Tennisprofi werden und ich will aber auch eine möglichst gute Ausbildung haben, um später was Erfülltes zu machen und dabei Geld zu verdienen.
Beides, würde ich sagen. Also zum Business Management war es übrigens, also für Business Administration ist vielleicht auch genau dasselbe, ich weiß es gar nicht.
Ah, okay.
Ist wahrscheinlich im Endeffekt alles genau das gleiche auch,
Also
mehr weniger.
wahrscheinlich ähnlich BWL dann, ne?
Genau,
Ja,
ja. Das
ja,
habe
ja,
ich damals auch eben aus dem Grund genommen, weil ich wusste von anderen Leuten, dass es in Verbindung mit dem Tennis nicht. Es ist kein unglaublicher Arbeitsaufwand dabei. Das heißt, man kann viel Tennis spielen und sich weiter aufs Tennis konzentrieren. Und es ist ein sehr breit angelegtes Studium, was auf jeden Fall nicht schaden kann und viele, viele Türen öffnen könnte. Und es war ähnlich mit Communication dann beim Master. Da ging es mir noch mehr ums Tennis, weil ich das schon sehr als Chance gesehen habe, da bei Wake Forest zu spielen. Und ich mir auch dachte, das ist jetzt vielleicht auch so das letzte Jahr, wo ich Vollgas-Tennis geben kann. Also ich wusste noch nicht 100%, ob ich danach auch spielen werde oder nicht. Und ich wollte das.
Wo ist die Wake Forest University? Ist die auch in Kalifornien oder ist die woanders?
Die ist in North Carolina. Ja, genau. Und dann war es aber schon auch so, dass mich Medien interessieren, dass ich nicht schlecht im Schreiben bin, wie ich schon gesagt habe, und dass ich mir dachte, es passt eigentlich super und vielleicht kann man das auch ganz gut verbinden mit dem Business Management. Und ja, Sportmedien ist echt eine Sache, die mich auch interessieren würde für die Zukunft vielleicht, ja. Deswegen hat es eigentlich gut gepasst.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe schon relativ oft über College Tennis in diesem Podcast geredet, allen voran natürlich, du wirst es wissen, mit Dominik Köpfer natürlich, der so als einer der Vorbilder gibt, wie man über den Sprung, über den großen Teich sich so derart verbessern kann, dass man wirklich noch in die Weltspitze vordringen kann in seinen 20ern. Er war ja wirklich nicht, das weißt du, er war wirklich kein Top-Talent. Wie schnell und wie viel besser bist du denn während deines Bachelors in diesen 4 Jahren geworden im Vergleich zu dem Trainingspensum, was du in Deutschland hattest, zu der Trainingsqualität, die du in Deutschland hattest, im Vergleich zur Universität? Hast du Riesensprünge gemacht, nur ein bisschen Sprünge? Plauder einfach mal ein bisschen. Das interessiert die Leute
Ja,
sicherlich.
also ich war ja vorher an der Tennisbase in Oberhaching,
Ja.
meine ganze Jugend, bis ich ans College bin. Und da mangelt es ja wirklich nicht an Trainingspartnern und Trainingsumfang und Qualität.
Aber man hat natürlich immer die Schule oder wie in deinem Fall
Ja,
die Fernschule natürlich, ne?
genau, absolut. Und das war auch so, dass ich da das letzte Jahr mit der Fernschule ziemlich hustlen musste und deswegen im Tennis schon weniger Umfang hatte. Ich glaube aber, was mir so unglaublich gut getan hat im College, war einfach der Teamgeist, die
Mhm.
Teamerfahrung, die ich da hatte. Das war, was mich, glaube ich, besser gemacht hat. Ich hatte einfach deutlich mehr Spaß am Tennis ab dem Moment, als ich dort war. Und es hat gar nichts mit der Base oder so zu tun. Ich habe ein super Verhältnis zu den Leuten da und die machen eine echt gute Arbeit und alles. Und ich bin auch nach wie vor ab und zu da und alles top. Aber dieses Team-Ding, das am College eben ist, das ist einfach was anderes und hat mir so viel Spaß gemacht, dass, ja, das war einfach ein unglaublicher Motivator, würde ich sagen. Aber ich habe mich nicht so schnell verbessert oder so. Also im ersten Jahr, dazu, da ist ja eine Division 2 Uni, habe ich dann 3 gespielt. Und dann die nächsten Jahre an 1 und ich würde sagen, eigentlich am meisten verbessert habe ich mich ab dem Punkt, als ich mal ins Netz gegangen bin. Also als ich mit Marc angefangen habe zu arbeiten,
Das hast du
danach
aber, die Entscheidung
alles
hast du
Punkt.
praktisch außerhalb des College in Deutschland mit deinem deutschen Trainer getroffen, ne?
Genau.
Ja, dann ist auch
Genau, da war
wichtig
ich im
zu wissen.
Sommer, genau, war ich im Sommer eben hier und dann haben wir das gemacht. Und ich hatte halt Riesenglück, dass die Trainer, die ich hatte, oder der Trainer von Azusa damals, das total unterstützt hat, weil ich bin mir sicher, dass es andere College Coaches gibt, die sagen, nee, du hast jetzt die letzten Jahre echt viel gewonnen, so wie du gespielt hast, warum solltest du jetzt auf einmal nur noch ans Netz rennen? Was ist mit dir? Aber der war gar nicht so. Er hat mich voll angenommen und unterstützt und da war ich lucky.
Wenn dir diese Teammentalität so taugt, ich bin auch eher so der, ich war auch immer Einzelsportler, war aber viel lieber immer im Team, dann wird dir wahrscheinlich diese ganze Uni-Mentalität, das Uni-Leben auch sehr gefallen haben, oder?
Ja, ich habe schon sehr geliebt, ja. Also es war auf jeden Fall eine mega geile Zeit, die ich hatte. Mit, ja, wie du sagst, mit allem drum und dran, ist ja schon sehr einzigartig, wie die Amerikaner das machen mit dem College-System, mit verschiedenen Sportarten angucken. Man kennt irgendwie jeden und ja auch klar feiern und alles, was noch dazugehört. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Genau.
Wie groß war Tennis an deiner Uni? Also du hast gesagt Division 2. Klar, wir wissen, welche Sportarten in Amerika groß abgefeiert werden, aber welchen Stellenwert hast du als College-Sportler da gehabt? Also zum Beispiel die Nummer 1 deines Teams warst?
Ja, in der Azusa ist eine relativ kleine Uni, das
Mhm.
heißt, die Leute kennen sich sowieso. Die meisten wussten schon, das ist der Tennistyp, so. Aber war jetzt nicht so, dass man irgendwie, keine Ahnung, also, war trotzdem ganz normaler Student, ja. Da war jetzt nichts Außergewöhnliches, aber die Leute haben sich eben, sind brutal sportinteressiert und supporten das voll. Das ist vielleicht ein richtiger Unterschied zu Deutschland, dass da wirklich einfach ein riesen Support da ist und es jeder absolut gönnt, wenn was gut läuft, ja.
Ich habe mich heute Morgen noch ein bisschen zu dir umgehört, mit verschiedenen Leuten kurz gesprochen, weil ich ein bisschen Bild über dich bekommen wollte. Und ich habe gehört, dass Oscar Otte dein Vorbild sein soll. Ist das korrekt? Ist das Fake News oder ist
Oscar
das
Otte? Okay, das ist ja richtig interessant. Ich habe mit ihm, glaube ich, noch nie gesprochen und das würde ich schon eher als Fake News bezeichnen, aber geiler
okay.
Spieler,
Nee, ich habe das auch nicht von
aber
Oscar
total
Otte
geil.
gehört, sondern von, also ich sage jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber zwei, drei Leute haben gesagt, dass sie gehört haben, dass das so dein Vorbild sein sollst. Aber vielleicht haben sie auch irgendwas
Das würde
vermixt.
mich ja so interessieren, wer das gesagt hat. Kannst du das nicht sagen?
Off record vielleicht.
Okay.
Tut mir leid, liebe
Ja,
Hörer.
nee.
Bitte, bitte jetzt nicht kündigen. Aber manche Sachen, da muss ich auch, weil ich hab mit den Leuten gesagt, dass es nur als Hintergrundinfo dient, deswegen kann ich es jetzt nicht teilen. Aber manchmal, das ist ja auch gut, aber das ist halt die Sache, wenn man sich noch nicht so gut kennt, dann kriegt man manchmal auch Sachen gesagt, dann können wir jetzt, das können wir jetzt erklären. Gibt es ein Vorbild oder
Ja, Mai früher war Leighton Hewitt absolutes Vorbild von mir. Einfach wegen der Einstellung und dem Kampfgeist, den er so hatte. Und ansonsten Roger. Also nichts
Klassisch.
Besonderes, ja.
Den
Die, genau, Klassiker. Ja.
Fanpreis zum 38. Mal in Folge.
Genau, das.
Hat jetzt Rafael Nadal übrigens gewonnen an dieser Stelle. Zum ersten Mal seit 2003.
Ah,
Ein
echt?
an
Okay.
ja, also seit 2003 hatte jedes Jahr Roger Federer den Award gewonnen. Und dieses Jahr Rafael Nadal. Most Improved Player auf der WTA-Tour übrigens, Maya Haddad als überführte Dopingtäterin kann man immer noch
Wow.
Awards gewinnen, aber das nur am Rande. ja, genau. Warum ich eigentlich Oscar Otte ansprechen wollte, Jakob, war wie folgt, weil er natürlich ein Spieler ist, der jetzt Ende 20 seine Erfolge feiert und der im Podcast mit mir hier auch herausgearbeitet hat, dass er durchaus früher hätte besser sein können, aber diese soziale Komponente, dass er halt auch feiern gegangen ist, viele Freunde hatte, Tennis nicht immer an erster Stelle hatte, mit Anfang 20 durchaus auch ein Ding war bei ihm. Und bei den ganzen Vorteilen am College kann es ja durchaus auch zum Nachteil werden, wenn man dieses College-Leben zu sehr zelebriert mit den ganzen Feiermöglichkeiten und so. Vielleicht kannst du da mal zu so sagen, wie leicht oder schwer dir das gefallen hat, ist, diesen Spagat zu schaffen.
Das kann auf jeden Fall stimmen. Da gibt es auch, glaube ich, echt viele Beispiele von anderen Tennisspielern, die rüber sind, wo das in die Richtung eher gegangen ist. Ich weiß noch.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.